Tja, ihr Lieben, ich muss euch zu Beginn was gestehen. Ich habe als Jugendlicher gern Westernromane gelesen. Die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Heute gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr. Heute sieht man solche Filme höchstens. Aber damals gab es noch kein Fernsehen. Und wir hatten damals hier in Erkenschwick sogar einen Mann, der solche Westernromane verfasst hat. Er hat ihn geschrieben unter dem Pseudonym Fred Preston. Und ich kannte den, weil ich mit seinem Sohn zusammen zur Schule gegangen bin, vorübergehend. Und dieser Mann hatte auch eine private Leihbücherei. Das gibt es heute auch nicht mehr. Heute gibt es Stadtbüchereien, kirchliche Büchereien. Und da verlieh er dann unter anderem auch seine Bücher. Und ich habe mich eine Zeit lang gefragt, wie der so nach und nach immer wieder ein neues Buch schreiben konnte und so produktiv war. Bis ich dann dahinter kam, die Handlung in diesen Romanen, die lief eigentlich immer so nach dem gleichen Schema ab. Wenn man sich da eingelesen hatte, dann konnte man schon bald sagen, wie es weitergehen würde. Und gewisse Wendungen kamen immer wieder. Also man liest etwas und weiß sofort Bescheid. Und man weiß auf Anhieb Bescheid und kann sofort sagen, so oder so ist das. Vielleicht denkt manch einer jetzt bei unserem Predigtext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, sei das ähnlich. Ich lese ihn uns mal, und zwar aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Das ist ein ganz bekannter Text. Jesus aber sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wie ist das nun so? Ist das so ähnlich wie bei den Romanen, bei denen man sofort Bescheid weiß? Wissen wir tatsächlich sofort Bescheid, was damit gemeint ist? Der Zöllner ist der Gute, der Pharisäer ist der Bösewicht, und wir stehen natürlich auf der Seite des guten Zöllners. Fertig. Wenn es so einfach wäre, dann könnten wir jetzt schon Schluss machen. Und manchem erscheint es ja auch so einfach. Ich habe in einer Auslegung gelesen, der Text sei so klar, dass man dazu eigentlich gar nichts mehr sagen müsse. Aber so einfach wird Jesus das wohl nicht gemeint haben. Bevor wir aber dazu kommen, schnell noch ein paar Informationen zu Pharisäern und Zöllnern. Die Menschen, die Jesus da anspricht, die denken zunächst einmal, klar, der Pharisäer ist gut, der Zöllner ist schlecht. Denn Pharisäer sind zur Zeit Jesu im Volk sehr geachtet. Die sind fromme Leute, sind bemüht, das Gesetz möglichst vollständig zu befolgen und haben sich dazu sogar noch so etwas wie Ausführungsbestimmungen gemacht. 613 Einzelvorschriften, die genau festlegen, was zu tun und was zu lassen ist. Und sie lassen sich ihren Glauben auch einiges kosten. Das geht ja aus dem hervor, was der Pharisäer im Gleichnis sagt. Er gibt zum Beispiel den Zehnten auf Dinge, die schon verzehntet worden sind. Musste man gar nicht. Das Gesetz schrieb das gar nicht vor. Und er fastet zweimal in der Woche, was auch nicht vorgeschrieben war. Das Problem der Pharisäer liegt darin, dass sie, ohne es selbst zu merken, ihrem eigenen hohen Maßstab gar nicht genügen können. Und hinzu kommt dann noch, dass aus ihrer eigenen strengen religiösen Praxis oft Geringschätzung oder sogar Verachtung anderer Menschen erwächst. So nach dem Motto, wir halten doch das Gesetz, aber die anderen? Aber ich meine, trotzdem wird das Bild vom Pharisäer als notorischem Heuchler und überheblichem Frommen der Wirklichkeit nicht gerecht. Zöllner demgegenüber sind zur Zeit Jesu in aller Regel verachtet. Und um das zu verstehen, muss man Bescheid wissen über das damalige Steuersystem, das dreigeteilt ist. Da gibt es zunächst religiöse Abgaben, also den Zehnten und die Tempelsteuer. Dann gibt es direkte staatliche Abgaben an die Römer vom Bodenertrag und als eine Art Kopfsteuer. Und die werden staatlich eingezogen. Und dann gibt es indirekte staatliche Steuern an die Römer auf alle Verkäufe. Und dazu haben dann die Römer bestimmte Gebiete an Steuereinnehmer verpachtet, an diese Zöllner eben. Die müssen sich zur Zahlung einer bestimmten Summe verpflichten und müssen deshalb dieses Geld und den eigenen Gewinn an ihren Zollstationen erwirtschaften. Und dabei erheben sie dann wesentlich höhere Abgaben als vorgeschrieben und stecken natürlich eine Menge in die eigene Tasche. Und weil sie mit den Römern zusammenarbeiten und eben oft auch notorische Betrüger sind, werden sie als unrein angesehen. Und das hat für einen Israeliten ziemliche Folgen. Der darf dann nämlich in einem Verfahren vor einem israelischen Gericht nicht als Zeuge auftreten. Von ihm darf man keine Spenden annehmen. Man darf ihn sogar belügen. Und mehr noch, der römische Schriftsteller Pollux, der zählt insgesamt 39 Schimpfnamen auf, mit denen man Zöllner beschimpfen darf. Also wenn ihr so wollt, dann sind die Zöllner sowas wie die Mafiosi dieser Zeit. Und deshalb ist es verständlich, dass die Leute denken, Pharisäer sind gut, Zöllner sind schlecht. Ich möchte mit euch zunächst die drei vorkommenden Personen, Jesus, den Pharisäer und den Zöllner, mal ein bisschen näher ansehen und mit dem Pharisäer beginnen. Vom Pharisäer wird da zu Beginn wörtlich gesagt, er stand bei sich selber. Und ich denke, das passt zu ihm, sich abzusondern. Und das wird ja dann auch in seinem Gebet deutlich. Ich bin mir nicht sicher, ob man es überhaupt ein Dankgebet nennen kann. Denn er dankt Gott ja dafür, dass er so ist, wie er ist und nicht wie die anderen Leute. Und von diesen anderen Leuten nennt er dann explizit auch noch den anwesenden Zöllner. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Und dann legt er noch einen drauf und weist Gott auf seine Verdienste hin, regelmäßiges Fasten über die Vorschrift hinaus und die Abgabe des Zehnten auf Dinge, die schon verzehntet worden sind. Zwei Dinge bestimmen die Position des Pharisäers. Das ist einmal seine Stellung zu anderen Menschen, über die er sich erhaben fühlt, weil er, wie er meint, einfach besser ist. Und das ist zum anderen sein Eigenlob gegenüber Gott, dem er ja eigentlich dafür danken sollte, dass es ihm so gut geht. Er sollte es ja eigentlich als Gnade und als Geschenk Gottes begreifen. Aber er braucht Gott überhaupt nicht. Er ist ja in Ordnung und schafft es aus eigener Kraft. Und wenn wir uns dieses sogenannte Gebet ansehen, dann stellen wir fest, dass es eigentlich gar kein Gebet ist, sondern nicht mehr als eine Information für Gott. Die Information lediglich, dass mit ihm sowieso alles in Ordnung ist. Der Pharisäer braucht Gott gar nicht und er braucht nichts von Gott. Er hat ja alles schon selbst. Und das ist der Grund, warum er, wie Jesus sagt, nicht als Gerechtfertigter nach Hause geht, nicht weil er ein scheinheiliger Heuchler ist, auch nicht weil all das, was er vorgebracht hat, nicht stimmt. sondern weil er Gott wirklich nicht braucht und ihn auch um gar nichts zu bitten braucht. Ja, wie ist das, Geschwister? Ich habe mich gefragt, ändern wir nicht insgeheim doch ein wenig dem Pharisäer? Kommen uns nicht auch so manchmal Gedanken, die uns weismachen wollen, wir hätten bei Gott was vorzuweisen? Vielleicht, weil wir uns zur Gemeinde halten, was andere weniger tun. Weil wir Gott Sonn- und Feiertags die Ehre geben und auch sonst uns noch hier und da einsetzen. Ich denke, dieses Leistungsdenken ist uns im Innersten auch nicht fremd. Und vergleichen wir uns nicht auch hin und wieder mit Schwächeren, vielleicht öfter, als uns bewusst ist? Ich denke, ich darf das mal so sagen, ich denke, dass altgediente Christen schon in dieser Gefahr sind. Der Schriftsteller Eugen Roth, der hat vor vielen Jahren ein ganz bekanntes Buch verfasst, mit dem Titel Ein Mensch. Da beginnen jetzt alle Stücke, die er schreibt, mit Ein Mensch. Und er hat dazu geschrieben, ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Und gerade er war es. Und so ein wenig davon steckt, glaube ich, in jedem von uns auch. Man stellt vielleicht doch manchmal insgeheim eine Rechnung auf, bei der wir ganz gut abschneiden. Wir können zufrieden sein und Gott doch mit uns auch, oder? Ganz anders der Zöllner. Der Zöllner aber stand ferne, sagt der Text. Der bleibt also selbst im Tempelbereich auf Distanz. Ich denke, er weiß, dass er mit all dem Schmutz seines Lebens, mit all dem, was er anderen angetan hat, nicht so einfach in den Tempel gehen kann. Er weiß, dass er in seiner Situation fern von Gott ist. Der Zöllner aber stand ferne. Und sein Gebet ist nun ganz anders als das Gebet des Pharisäers, das ja eigentlich keins ist. Er spricht ein Bittgebet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dabei legt er die Hände auf die Brust, Hand aufs Herz. Wie beim Pharisäer wird auch seine Position von zwei Dingen bestimmt. Zum einen wendet er sich an einen Gott, der zur Versöhnung bereit ist. Das macht der Ausgang des Gleichnisses deutlich. Und zum anderen beschönigt er seine Situation nicht, sondern erkennt, und bekennt sich als Sünder. Gott sei mir Sünder gnädig. Er ist auch längst nicht so redegewandt wie der Pharisäer. Und so breitet er auch weder Gutes aus seinem Leben vor Gott aus, noch nennt er Einzelheiten all der Sünden, die ihn von Gott trennen. Gott weiß das alles ja sowieso. Dessen ist sich auch der Zöllner bewusst. Er weiß, ihm bleibt nur dieser eine Satz, dieses Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Deshalb reicht dieses kurze und trotzdem so gefüllte Gebet. Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist doch eine tolle Sache, wenn jemand so zu Gott kommt. Wenn jemand so überwältigt ist von all dem, was ihn von Gott trennt, dass er nur noch aus tiefstem Herzen um Gnade bitten kann. Wenn jemand erkennt, dass er Gott nichts zu bringen hat, als sich selbst und sein kleines bisschen Leben. Und genau das ist der Grund, warum er gerechtfertigt nach Hause geht. Es gibt nur diesen einen Grund. Gott ist dem Sünder, dem reuigen Sünder, gnädig. Sicher steckt manches vom Pharisäer in uns. Und sicher steckt auch vieles vom Zöllner in uns. Und da müssen wir uns schon fragen, was wir im Gebet gegenüber Gott vorzubringen haben. Muss sich jeder selbst fragen. Und ein drittes, so urteilt Jesus. Jesus gibt dem Zöllner Recht. Er spricht ihn gerecht. Die Frommen, denen Jesus dieses Gleichnis erzählt, Die halten ihn natürlich für ungerecht. Aber Jesus kennt den Vater, der ganz anders ist, als die Frommen und Gesetzeslehrer in Israel sich ihn vorstellen. Gott erbarmt sich über den, der ihn braucht. Wer ihn aber nicht braucht, dem bleibt er fern. Die Frommen sind der Ansicht, dass da bestehende Verhältnisse umgekehrt werden, wenn ein Zöllnergebet erhört wird. Der vermeintlich gerechte Pharisäer aber leer ausgeht. Doch es handelt sich auch um ein Gleichnis, das von Gott berichtet, der dem reuigen Sünder gnädig ist, aber dem fern bleibt, der ihn nicht braucht. Jesus nimmt hier einen ganz klaren Standpunkt ein und ich denke, der letzte klare Standpunkt, den er auf dieser Erde einnimmt, der ist das Kreuz. Für die Frommen ein Zeichen des Untergangs und des Scheiterns, tatsächlich aber ein Heilszeichen, das Heilszeichen überhaupt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Schreibt Paulus im Philipperbrief. Am Schluss unseres Textes sagt Jesus, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und hier spricht er, denke ich, auch von sich selbst und von seinem Weg. Und er will damit unterstreichen, der Weg des Zöllners steht euch allen offen. Jeder ist eingeladen, es so zu machen wie er. Und damit bin ich beim vierten und letzten der Frage, nämlich und wir? Wo stehen wir, wo stehe ich? Von woher wird mein Standpunkt bestimmt? So gut wie der Pharisäer werden wir nicht sein und so schlecht wie der Zöllner auch nicht, wenn ich das jetzt mal ganz undifferenziert sagen darf. Aber wer weiß das? Jedenfalls, denke ich, stehen wir alle in der Gefahr, in der der Pharisäer steht. Und wir brauchen auch alle die Erinnerung an den Zöllner. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es dies, dass das Gebet des Zöllners meine tägliche Bitte wird und bleibt. Und dass ich die Barmherzigkeit Gottes und seine Gnade mir gegenüber nie gering schätze. Und dass sie auch meinen Blick anderen gegenüber bestimmt. Denn die völlige Abhängigkeit von Gott, die macht uns auch barmherzig gegenüber unseren Mitmenschen. Und auch gegen uns selbst. Und sie macht uns dessen gewiss, dass Gott uns eine in Ewigkeit unverlierbare Position geschenkt hat. Unverdient. Denn wer sind wir schon vor Gott? Täuschen wir uns also nicht, wird der gerechtfertigte Zöllner nicht in ein paar Jahren in der gleichen Gefahr stehen wie der Pharisäer jetzt? Und stehen wir deshalb nicht auch in dieser Gefahr? Jeder von uns hat doch einmal als gerechtfertigter Sünder angefangen, damals, als er zum Glauben kam. Und hoffentlich hat sich jeder auch in der Folgezeit von Gott verändern lassen. Und hoffentlich merken das auch Menschen in unserer Umgebung, dass wir anders geworden sind. Und hoffentlich können wir der Versuchung widerstehen, uns das als Verdienst an die eigene Brust zu heften und Gott darüber traurig zu machen. Einige Verse nach unserem Text, im 19. Kapitel, Vers 10, da sagt Jesus, des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also selig machen, heil machen, dazu ist Jesus gekommen. Kranke, geistlich Kranke, zu heilen. Das will er auch heute. Den Pharisäer, uns Pharisäer, die wir geistlich nicht immer den richtigen Blick haben. Den Zöllner, uns Zöllner, die wir vielleicht zerrissene Herzen haben oder verzweifelt sind. Heil werden wir, wenn wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und das möge er uns schenken. Wir sind Bettler, das ist wahr, so werden uns Luthers letzte Worte übermittelt. Und das heißt eigentlich nichts anderes als: Gott sei mir Sünder gnädig. Amen. So, die Bettina spielt uns jetzt.